Es freut mich, dass wir unser Studium in dem Buch des Propheten Daniel fortsetzen können. Und wir sind heute beim 9. Kapitel und der Titel heißt Vom Bekenntnis zum Trost. Wir erinnern uns, dass das Buch Daniel nicht zufällig geschrieben wurde, sondern einen festen Grund hat, nämlich ein Volk vorzubereiten für die Zeit des Endes, ein Volk, das viele auf den Weg der Gerechtigkeit führen soll, ein Volk, das weiß und kennt seine Identität, dass sie Kinder Gottes sind, ein Volk, das die Offenbarung der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes in ihrem Leben offenbart, ein Volk, welche Gott kennen und Gottes Handeln verstehen, ein Volk, das gegründet ist auf dem nicht veränderbaren Gesetz Gottes, das alles in diesem Universum funktioniert. Niemand kann etwas aus sich selber tun und niemand wurde für sich selbst gemacht. Wir haben in der letzten Betrachtung, in Kapitel 8, gelesen und gesehen, dass es um einen geistlichen Kampf geht. Und dieser geistliche Kampf ist besonders mit dem kleinen Horn, das aus dem Ziegenbock herauswächst oder aus den eines von den vier Hörnern. Und wir wissen, dass dieses Horn ja dasselbe ist wie aus Kapitel 7, das dort aus dem vierten Tier hervorwächst. Aber da es im Kapitel 8 um einen geistigen Kampf geht und um das Volk Gottes geht, so ist das hier nicht mehr so entscheidend zu verstehen, dass es auch das vierte Tier umfasst. So, dieses Horn ist etwas, was wir verstehen müssen als ein Feind, als derjenige, der gegen Gott kämpft. Und wir haben gelesen, dass dieses kleine Horn, und aus diesem eins wuchs ein kleines Horn, das war sehr groß gegen Mittag, gegen Morgen und gegen das werte Land. Und es wuchs bis an des Himmels her und warf etliche davon und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres und nahm von ihm weg das tägliche Opfer und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Es ward ihm aber solche Macht gegeben, wieder das tägliche Opfer um der Sünde willen, dass es die Wahrheit zu Boden schlüge und was es tat, ihm gelingen musste. Ich hörte aber einen Heiligen reden und ein Heiliger sprach zu demselbigen, der da redete, wie lange soll doch währen solch Gesicht vom täglichen Opfer und von der Sünde, um welche Willen diese Verwüstung geschieht, dass beide das Heiligtum und das Heer zertreten werden. Und er antwortete mir, bis 2300 Abend und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. So, wir brauchen Verständnis des Kampfes. Wir haben letztes Mal gesehen, es geht um einen inneren Kampf. Er wird zwar nach außen getragen, aber letztendlich geht es um die Identität. Es geht um, wer bin ich? Worum geht es im Kampf? Im Kampf geht es um eine Überzeugung. Bin ich ein Gott oder bin ich ein Geschöpf? Wir wissen, dass dieser geistige Kampf ein innerer Kampf ist, wo es darum geht, dass Gott überzeugen möchte über die Wahrheit, wer wir sind. Und der Feind, der gefallene Engel Luzifer oder auch Satan, die alte Schlange, der alte Drache, er will die Menschen behalten in dem Irrtum, in dem sie geboren sind. Und so gibt es hier einen geistigen Kampf um das werte Land. Und wir haben gesehen, das werte Land ist das Volk Gottes, aber weil das Land ja letztendlich ein Ort beschreibt, ist es noch besser, wenn man es als die Gemeinde Gottes bezeichnet. Das heißt, das Volk oder der Ort, wo sich das Volk Gottes trifft. Dann wissen wir, wer ist das Heer des Himmels und wer sind die Sterne. Die Sterne sind die Leiter und das Heer des Himmels ist das Volk, weil es muss ja leuchten am Himmel. Es ist gerufen, um ein Licht zu sein in dieser Welt. Deshalb hat Gott die Menschen, seine Kinder berufen. Wer ist der Fürst des Heeres, also dieses Heeres am Himmel? Es ist niemand anders als Christus, der Erlöser. So, Hier ist klar gezeichnet schon, dass das Heer ohne Fürsten nicht existiert. Wir müssen das verstehen. Wir können Christus und seine Gemeinde nicht voneinander trennen. Sie sind zwar nicht eins, aber sie gehören zusammen. Man kann sie nicht trennen, obwohl sie sich gegenseitig ausschließen. Was heißt? Das heißt, sie sind nicht ein und dasselbe. So, deshalb muss ich wissen, was ist das tägliche Opfer? Und wir haben letztes Mal es erwähnt, aber ich habe es nicht so hier in die Liste getan. Alles, was ich verstanden habe, das tägliche Opfer sein kann, ist das Evangelium, die Botschaft der Befreiung. Das ist es, was Gott genommen wurde. Es wurde seinem Volk weggenommen. Was ist die Wohnung des Heiligtums? Es kann nur die Stiftshütte sein oder der Tempel, der Ort, wo Erlösung geschieht. Ohne diesen Ort gibt es keine Erlösung für den Menschen. Und wodurch kann diese Wohnung verwüstet werden? Das Einzige, wodurch diese Wohnung verwüstet werden kann, sind die Sünden des Volkes Gottes. Weil wir wissen ja, im Heiligtum wird das Volk Gottes erlöst. Es sind nicht die Heiden, die in das Heiligtum hineintreten. Sie kommen ja gar nicht rein, weil man muss ja über das Blut, über das Opfer ins Heiligtum und dann ins Allerheiligste kommen, wo dann das Heiligtum gereinigt wird. Natürlich braucht man Grundkenntnisse über den Erlösungsplan. Und hier in diesem Kapitel 8 und 9 und 10 bis 12 werden uns Details erklärt, die man aber nicht versteht, wenn man nicht weiß, worum es letztendlich im Kampfe geht. Das heißt, dieses kleine Horn gewinnt nur deshalb an Kraft. Es hat nur deshalb solche Macht. Und es wird ihm deshalb so viel Macht zugeordnet, weil das Volk Gottes nicht mit Gott lebt. Das Zünglein an der Waage ist immer das Volk Gottes. Wäre Israel treu geblieben, wäre Juda treu geblieben, sie wären nie in die Gefangenschaft gekommen. Nebukadnezar hätte das Land nie einnehmen können, weil Gott ja eine Festung ist für sein Volk. Er hat das so häufig bewiesen in der Geschichte, dass niemand sein Volk antasten kann in dem Moment, wo dieses Volk ihm treu dient. Aber da es immer zum Abfall gekommen ist, musste Gott eintreten, er musste Maßnahmen ergreifen, so wie auch hier. Daniel ist in Babylon, er ist ein Gefangener. Warum ist er gefangen? Er war noch ein Kind, ein Jugendlicher, als er in die Gefangenschaft kam. Er konnte nichts dafür, dass über Generationen die Menschen von Gott abgefallen sind. Aber Gott hat ihn dennoch bewahrt, auch wenn er mit dem ganzen Volk die Konsequenz tragen musste. Er hatte keine Wahl, die Konsequenz nicht zu tragen. Gott konnte nicht aus ein paar Leuten, also das Land wiederherstellen, weil es waren zu viele, die kaputt waren. Und so hat er den Überrest zwar bewahrt, aber dieser Überrest konnte nicht das Werk tun dort in dem Land. Deshalb hatte sie zerstreut auf der ganzen Erde und hat ihnen dort eine Aufgabe gegeben, außerhalb dieses Wertes Landes, außerhalb dieses Stalles, wenn man das als Herde bezeichnet. So, wenn Gottes Volk ein Volk der Gerechtigkeit ist, das heißt, es hat eine klare Botschaft, dann ja, wird es äußerlich verfolgt, aber es wird nicht fallen. Das heißt, man kann es unter Druck setzen. Wie wurden die erste Gemeinde verfolgt und sie hat sich dennoch nicht, sie wurde bewahrt. Ja, sie kam in eine Not, sie hat die erste Liebe verlassen und dann kam die Verfolgung. Und die zweite Gemeinde war eine Gemeinde der Märtyrer. Sie waren treu, sie wurden aber zerschlagen, weil schon der Abfall in die Gemeinde eingetreten war. Und dann ging es weiter. Und in Philadelphia, die sechste Gemeinde, kommt wieder hoch. Wir werden auch sehen, warum. Aber sie wird bewahrt. Und dann kommt Laodicea, das sind wir. Und wir haben gar kein Lob. Wir sind in völliger Blindheit über das, was tatsächlich ist und geschieht. Deshalb ist es entscheidend zu verstehen. Ich denke, der Schlüssel, dieses Buch zu verstehen, ist, das Volk Gottes muss erkennen, seine Verantwortung, die es hat, vor der Welt gegenüber, nämlich ihr das Evangelium zu bringen. Aber solange das Volk Gottes nicht aufsteht und erkennt seine Sünde und sein Schlaf, das heißt, es erfüllt nicht seine Pflicht, solange kann auch nicht das Böse zur Seite gelegt werden. So, das Volk Gottes ist in Gefangenschaft. Christus wird quasi vor der Welt durch sein Volk gedemütigt, weil man nimmt ihm weg das Tägliche, das ist, man nimmt ihm weg die Botschaft. Eines der größten Probleme heute ist, dass das Christentum keine Botschaft hat an dieser Welt. Sie hat keine Lösung, weil sie selbst im Finsternis sind. Wo ist denn das Volk Gottes, das eine Botschaft hat, wie der Paulus sagte, ich schäme mich nicht des Evangeliums, weil es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, einen jeden, der da glaubt. Wo sehen wir heute die seligen Menschen? Wo sehen wir die Menschen, die die Liebe Gottes in ihrem Leben ausstrahlen, die den Frieden Gottes haben? Wo sind sie? Zumindest sehe ich sie nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Ich sehe ein schwaches, in Dunkelheit gehülltes Volk, das weder weiß, wo links und rechts ist, das in den Grunddingen des Evangeliums keine Ahnung hat, das nicht weiß, worum es geht. Und wenn es nicht weiß, worum es geht, so wird Gott das tägliche Opfer Christus wird bekämpft an seinem Volk. Man nimmt ihm die Botschaft weg und die Wohnung seines Heiligtums ist verwüstet durch die Sünden des Volkes. Und bis das Volk nicht befreit werden kann von seinen Sünden, bis sie nicht erkennen, wodurch das Ganze geschieht und bis Gott nicht ein Volk hat, das frei ist von Sünde, kann das Heiligtum nicht gereinigt werden. Aber wir wissen, es muss gereinigt werden, weil sonst kann Christus nicht aus dem Tempel im Himmel heraustreten, um sein Volk dann von der Erde, aus dem äußeren Zustand zu befreien. So, Daniel ist nun nach diesem Gesicht stark bedrückt und er sagt hier im ersten Jahr des Darius, des Sohns des Ahasveros aus dem Mederstamm, der über das Königreich zu Chaldea König ward, in demselbigen ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte, zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sprach, ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der den Bund und Gnade hält denen, die dich lieben und deine Gebote halten. So, Daniel spricht von dem Bund, den Gott mit seinem Volk gemacht hat. Und wir werden sehen, das Bundesverhältnis zwischen Gott und dem Volk kommt noch häufig vor in diesen letzten Kapiteln, weil es ist das, was den Fürsten des Heeres mit seinem Heer verbindet. Es ist der Bund. Man wurde berufen, um eine Arbeit zu tun. Und Daniel betet. Er betet für sich, das heißt, er steht ein für sein Volk. Und sein Gebet ist eine Offenbarung, dass er verstanden hat, dass das Problem dieser Welt nicht die Welt ist, sondern die, die gerufen sind, Kinder Gottes zu sein. Wenn der Böse diese, ich sage es mal, schachmatt stellt, wenn er ihnen wegnimmt das Kostbarste, nämlich die Botschaft, die sie zu verkündigen haben, dann hat diese Welt null Chance. Sie sind die gerufenen Diener Gottes, aber diese Welt wird nicht erlöst werden, wenn dieses Volk nicht aufsteht, wenn Gott nicht ein Volk hat, das zu ihm steht. Und das haben die meisten Christen nicht verstanden, dass es nicht Gott ist, dass es nicht wir sind, die auf ihn warten, dass er zurückkommt, sondern dass er es ist, der auf uns wartet, dass wir endlich aufwachen, uns endlich in Sack und Asche bekehren und sagen, Herr, unser Herz muss gereinigt werden. Es ist um unser Willen, dass dieses Elend in dieser Welt noch existiert. Es ist um unser Willen, dass es nicht vorwärts geht. Es ist um unser Willen, dass die dreifache Engelsbotschaft nicht an den Menschen kommt, weil man sie ja gar nicht verstanden hat. Man verkündigt Worte, man spricht von, ich sage es mal so, Bannen, die man drauf spricht, aber man hat keinen Inhalt. Daniel versteht und in seinem Gebet zu Gott ist er ganz klar. Und ich habe keine Zeit, dass wir das ganze Gebet durchgehen, aber wir wollen sehen, wie deutlich Daniel spricht, was die Ursache ist dieser ganzen Zerstörung. Er weiß, dass Gott gesagt hat, 70 Jahre. Und jetzt sagt er ihm im Kapitel 8, die Heiligen. Und wiederum ist es so schön, dass man sieht, in der Mitte der Verwüstung sind da Heilige. Ja, es geht ja um die Erreichung des Heiligkeit. Und die Heiligen sagen, 2300 Abend und Morgen. Und Daniel sagt, okay, 70 Jahre, bis Jerusalem wüst liegen soll. Und jetzt kommt er und weiß, er braucht ein bekehrtes Herz und das Volk muss sich bekehren, damit Jerusalem wieder aufgebaut wird oder damit die Verheißung sich erfüllen kann. Und er sagt, wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Er sagt, wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen predigten. Und er sagt es, die Fürsten, die Leiter, alle, das ganze Volk hat den Propheten nicht gehorcht. Der Prophet Jeremia war der Prophet des Endes, wenn man so will, der Zerstörung Jerusalems, und man hat auf ihn nicht gehört. Auch die, die übrig geblieben waren, haben es nicht getan. Und er sagt dann, das ganze Israel übertrat dein Gesetz. Wir haben uns nicht nach dir gerichtet. So beteten wir auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, dass wir uns von den Sünden bekehrten und auf deine Wahrheit achteten. Im Kapitel 8 sieht man, dass das kleine Horn die Wahrheit zu Boden wirft. Wie soll das kleine Horn die Wahrheit zu Boden werfen? Wie soll irgendeine Macht, weltlich oder geistig, die Wahrheit zu Boden werfen, wenn das Volk Gottes die Wahrheit hat? Das ist unmöglich. Man kann die Wahrheit nur zu Boden werfen, wenn das Volk Gottes die Wahrheit nicht mehr hat. Und dann kann man natürlich die Lüge verbreiten. Und er kennt auch ganz klar Gottes Haltung. Er sagt, Herr, du bist gerecht. Gott hat sein Wort gehalten, da er geredet hat wie uns und unsere Richter, dass er so großes Unglück über uns hat gehen lassen. Für Daniel ist klar, Gott hat diese Sache über uns gebracht, weil wir das so gemacht haben. Die Welt liegt im Argen wegen uns. Gott ist wach gewesen mit diesem Unglück und hat es über uns gehen lassen. Er hat es verheißen, er hat es gesagt im Buch des Mose, im Gesetz stehen der Segen und der Fluch des Gehorsams. Und alles, was Gott dort gesagt hat, kommen wird, hat er gebracht über sein Volk. Deshalb ist dieses Volk in einer Not und in Gefangenschaft. Herr, unser Gott, dein ist die Barmherzigkeit und die Vergebung. So eines der stärksten Dinge, die wir in diesem Gebet hervortreten, ist, Daniel sieht die Ursache in dem Volk. Und er sagt, wir sind verantwortlich für die Verwüstung, die geschehen ist. Ja, der Tempel, das Land, die Stadt, es war verwüstet. Wir sind die Ursache. Gott, du hast ja nur erfüllt. Du bist die Wirkung. Du bist nicht verantwortlich. Daniel übernimmt die ganze Verantwortung für das, was passiert mit seinem Volk und als Folge die Welt so eine Macht hat. Ich hoffe, dass wir das verstehen, weil ich denke, hier ist der Schlüssel zum Verständnis des Propheten Daniel. Daniel ist das Bild des Volkes Gottes für die Endzeit. Er ist derjenige, der sich aufmachen wird, der ein Interesse hat, damit endlich etwas geschieht. Und er ist der, den wir finden in der Heiligen Schrift, der makellos lebte und dennoch wusste er um sein Herz, dennoch wusste er um seine Not und er tritt ein für das ganze Volk. Er ist mit denen beschrieben, die in Hesekiel 9 weinen und klagen für die Sünden, die geschehen im Volke. Die Not Gottes ist nicht die Welt. Die Not Gottes ist sein Volk, die dir berufen hat, die nie wirklich im Gehorsam gewesen sind. So schauen wir uns an, ob Daniel wirklich das Gesetz ganz verstanden hat in seinem Gebet. Um wen geht es in diesem Gebet? Für wen tritt Daniel ein? Ist es um seines Volkes willen? Ist es um seine Nation willen? Ist es der nationale Stolz, der ihn antreibt, so zu beten? Ich habe einige Dinge aus dem Gebet rausgeschnitten. Es sind seine Worte. Er sagt, ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen. Sei gnädig an deinem Heiligtum, das zerstört ist, um des Herrn willen. Das heißt wieder, um deinet willen. Um deiner großen Barmherzigkeit willen. Um dein Volk, weil es ist nach deinem Namen genannt. Dort wird dein Name gezeigt. Und siehe da, dein Name ist auf dieser Welt nicht in Ordnung. Um deiner selbst willen, mein Gott. So, all das, was hier Daniel Gott hervorbringt und zu Gott spricht, er bekennt und sieht die Not. Aber jetzt sagt der Herr, greife doch ein, nicht weil wir besser sind, nicht weil wir gut sind, nicht weil wir es verdienen, sondern tu es, weil dein Name ist in dieser Welt zu Schanden geworden. Man hat dem Fürsten des Heeres das Tägliche weggenommen. Man hat ihm weggenommen die Botschaft der Erlösung. Herr, wir verdienen es nicht, aber hilf uns. Weil es geht nicht um uns, es geht um dich und um dein Werk. Das ist Erweckung und Umkehr. Wenn wir verstehen, wir sind die Kinder unseres Vaters. Und als Kinder unseres Vaters haben wir eine Aufgabe zu tun. Unser Heiland braucht seine Kinder, seine Jünger, dass sie endlich aufstehen und das Werk vollbringen. Dass sie sehen die Not Gottes und dass sie sagen, Herr, wir wollen mit dir, wir sind noch nicht fertig, aber wir tun diese Buße. Wir bekehren uns. Wir wollen ein reines Herz haben. Und dieses reine Herz wollen wir nicht um unser Willen haben, sondern weil es um deinen Namen geht. Weil nur in deinem Namen ist Erlösung. Und nur in deinem Namen kann diese Welt erkennen, wer du bist. Daniels Gebet ist das Gebet der Menschen der letzten Tage. Es ist die Erkenntnis der eigenen Not und es ist das Aufstehen und sagen, Herr, mit dir zusammen wollen wir das Werk beenden. Wir erinnern uns über den Plan der Erlösung. Hier wissen wir, dass Gott in 7000 Jahren etwas erreichen wollte. Und das kann er nur, indem er den Verstand der Menschen erreicht durch den Erlöser und sein Volk. Von Anfang an hat er sich Menschen ausgesucht, durch die er dieses Werk vollbringen soll. Und jetzt in den letzten Tagen wissen wir aus der Geschichte, aus der Prophezeiung, es wird ein Volk geben, das wird sich die Prophezeiungen anschauen und wird sagen, jetzt ist die Zeit, aufzustehen. Jetzt ist die Zeit, so wie Daniel es gesehen hat, die 70 Jahre erfüllen sich, hat er gesagt, jetzt müssen wir was tun, damit die Verheißungen Gottes sich erfüllen und das Heiligtum gereinigt wird. Und wir wissen aus der Geschichte, dass das geschah, als man einen Teil, sage ich jetzt mal, des Propheten Daniel entdeckt hatte. Daniels Visionen sind hier und er sagt, es sind 2100 Abend und Morgen, es sind 2100 Jahre, bis das Heiligtum gereinigt wird, bis es aufhören wird, bis es beginnt, dass das Volk Gottes wach wird. Und die Frage ist natürlich, wann beginnt diese Zeitperiode, wann beginnt das Ende? Und das ist das Schöne in Kapitel 9, kommt und erklärt ihm Gabriel, der Mann, und sagt in Vers 23, denn da du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich komme darum, dass ich dir anzeige, denn du bist lieb und wert. So merke nun darauf, dass du das Gesicht verstehst. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewährt und den Sünden abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagungen versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt werden. So wisse nun und merke, von der Zeit an, so ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder umgebaut werden. Bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Und wir wissen, dass der Befehl in 457 vor Christus ausgegangen ist. Und so sind die 70 Wochen abgeschnitten von diesen 2300 Abenden und Morgen. Also muss 1844 die Zeit des Endes gekommen sein. Und aus der Geschichte wissen wir, dass damals, als William Miller entdeckt hatte, und nicht nur er, sondern auch andere auf der Welt, es eine Erweckung gab, eine Buße und Umkehr. Man hat nur nicht verstanden, um was es wirklich geht. Und so hat man zwar ein großes Werk getan und gezeigt, dass es ein Werk geben muss, bis das Heiligtum gereinigt werden muss. Und der das Heiligtum kennt, der weiß, dass die 7 Feste fest waren und 1844 hat der große Versöhnungstag begonnen im Himmel und er wird enden, wenn sein Volk ein reines Volk ist. Wenn das Heiligtum gereinigt wird, dann sind sein Volk rein und alle anderen werden aus dem Volke ausgeschlossen. Und er sagt jetzt hier, 70 Wochen, das sind 490 Jahre, sind bestimmt für dein Volk. Und die gehen von 457 bis ins Jahr 34 nach Christus. Und er sagt dann hier, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, dass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streits wird es wüst bleiben. Ja, hier wird Christus, der mitten in der Woche getötet wird, der den Bund aufrichtet, steht hier. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügen werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. So, hier wird sehr deutlich, dass die vorhergesagt, das Kommen Christi, dass der Jahr, wann Christus sterben wird, wann der Fürst ausgerottet werden wird, wenn ein Ende haben wird, das Speisopfer und Schlachtopfer, als Christus starb, zerriss der Tempel im irdischen Heiligtum und das Lamm entlief dem Priester, der es opfern sollte. Es war das tägliche Opfer, das er durchführte in der Zeit, das Abendopfer. Es hörte auf. Und es steht hier, der Gesalbte, den Fürsten sind 7 Wochen und 62 Wochen. Und davor sagt er, die Sünden abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagungen versiegelt. Das heißt, sie sind erfüllt. Das Alte Testament erfüllt sich in dem Kommen Christi, in seiner Tod. Und es wird ein Allerheiligstes gesalbt werden. Das heißt, als Christus in den Himmel geht, beginnt die Salbung des Allerheiligsten, das heißt des Tempels, der allerheilig ist im Himmel. Das heißt nicht, dass er damals, wie so manche denken, sofort ins Allerheiligste gegangen ist, sondern der Tempel im Himmel ist ein insgesamt ein allerheiligster Ort, weil Christus ist als der Heilige da eingegangen, um den Dienst zu verrichten. Und ab 1844 ist er dann in den zweiten Teil des Tempels hineingegangen. Das heißt, er hat einen anderen Abschnitt des Werkes begonnen, weil jetzt hat sich das Volk, jetzt erfüllt sich die Prophetie, jetzt muss das Volk sich ändern und es muss gereinigt werden. Und auch damals, 1844, wurde die Christenheit gereinigt durch diese Botschaft. Viele haben sie nicht angenommen, aber viele haben sie auch falsch verstanden. Und dann, als Christus nicht kam am 22. Oktober 1844, weil sie dachten, das Heiligtum ist die Erde. Die Erde wird gereinigt werden von dem. So haben sie nicht alle Dinge verstanden, aber das, was sie verstanden, hat sie zur Buße und zur Bekehrung geführt. Aber Gott hat sie geprüft, so wie die Jünger, die ja mit Jesus gingen, aber am Abend, also am Tag, als Christus gekreuzigt wurde, haben sie ihn alle verlassen und sind weggelaufen, weil sie nicht wussten, was geschieht. Sie haben nicht verstanden, um was es geht. Jesus hat ihnen gesagt, ich werde sterben. Sie wussten es nicht. Diese Menschen haben gewartet und gedacht, Christus kommt. Die Erde ist das Heiligtum, das gereinigt wird. Sie haben nicht die Details verstanden. Und so wurden auch sie gesichtet, von denen in den USA 50.000 waren, die auf ihn gewartet haben. Am Ende blieben 50 übrig, die bestanden haben und gesagt, was war falsch? Wo haben wir die Prophetie nicht richtig verstanden? Deshalb ist es entscheidend, dass man versteht, wenn man an die Bibel geht, dass man das ganze Bild versteht. Und jetzt sind wir in den letzten Tagen, wir haben die Erfahrung der Vergangenheit und wir müssen endlich aufwachen, dass das Werk, was uns Gott gegeben hat, auch zu tun. Weil wir haben eine wunderbare Botschaft, wenn wir sie verstanden haben. Eine Botschaft, für die wir uns nicht schämen müssen. Ich bin so dankbar für die Botschaft, die mir Gott gegeben hat. Es ist ja nicht anders ist als die Botschaft des Evangeliums. Ich kann jedem meiner Patienten, der hören will, sie erklären. Es ist eine Botschaft, die Sinn macht. Es ist eine Botschaft, die auf die Not des Menschen eingeht. Es ist eine Botschaft, die den Menschen dort abholt, wo er seine Not hat. Es ist eine Botschaft, die die ganze Welt erleuchten wird in diesen Tagen, durch die, die sich aufmachen, durch die, die erkennen, die Stunde ist gekommen, dass etwas in dieser Welt geschieht. Und es muss und kann nur durch das Volk Gottes geschehen. Dieses Volk muss gereinigt werden, so wie Malachi 3 steht. Er wird sitzen und er wird sein Volk reinigen und er wird sie waschen. Und er wird uns durch Not und Elend führen, bis wir fertig sind, bis das Licht dieser Welt strahlen kann. Und dann wird das Ende kommen. Möge Gott uns helfen, dass wir alle, so wie Daniel, Verantwortung übernehmen und sagen, Herr, es muss was geschehen. Wir müssen uns zuerst reinigen. Wir müssen zuerst verändert werden, damit wir dann, wenn du uns rufst, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir dann klar und deutlich bekennen, dass endlich aus dem Namen Gottes ein herrlicher Name wird, der nicht mehr verspottet wird vor dieser Welt. Und wenn sie ihn auch verspotten, dass sie ihn ohne Grund verspotten, weil an seinem Volk wird kein Makel gefunden. Ich möchte zu diesem Volk gehören und ich hoffe, du auch. Amen.